Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ein herzliches Willkommen. Auch in dieser Woche müssen wir wieder auf einen gemeinsamen Gottesdienst in unseren Gemeinderäumen verzichten. Dennoch möchten wir als Gemeinde nicht darauf verzichten, Gottes Wort miteinander zu teilen. Egal, wo du dich jetzt befindest, egal, wie es dir jetzt in dieser Pandemiezeit geht, ob du schon lange Christ bist oder einfach heute interessiert bist, schön, dass du jetzt dabei bist. Heute erleben wir bereits den dritten Sonntag in Folge ohne Live-Gottesdienst, ohne die gemeinsame direkte Begegnung, den gemeinsamen Lobpreis in Liedern. Unser lebendiger Gott ist jedoch nicht an Raum und Zeit gebunden und gebraucht nun auch dieses Hörmedium im Internet, um durch sein Wort der Bibel und durch die Predigt zu uns zu reden. Wie in den letzten Wochen auch, schauen wir uns einen Text aus dem Markus-Evangelium an. Diesmal zum Thema: Kann man Christsein übertreiben? Bevor wir auf den Bibeltext hören, möchte ich noch mit uns beten und Gott bitten, uns durch seinen Heiligen Geist zu helfen, den heutigen Bibeltext für unser Leben neu zu entdecken. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Moment. Danke, dass wir hier nun zur Ruhe kommen dürfen, dass wir den für viele nun völlig veränderten Alltag, manches Mal mit Sorge und Stress verbunden, bei dir ablegen dürfen. Du weißt, was uns bis jetzt und in der letzten Zeit innerlich beschäftigt. Wir kommen jetzt zu dir wie Gäste in ein Haus und legen alles, was uns umtreibt, ab, so wie wir unsere Jacken und Mäntel an die Garderobe hängen würden. Herr Jesus, wir treten nun ein in deinen Raum und wollen uns ganz auf dich konzentrieren. Lass uns verstehen, was du uns jetzt sagen willst. Rüste uns für unseren Alltag neu aus. Und wenn wir im Anschluss dieses Hörbeitrags diesen medialen Raum wieder verlassen, lass uns mit neuen Jacken und Mänteln hinausgehen, mit Jacken der Ermutigung und der Stärkung. Amen. Wir feiern heute Palmsonntag, den Tag, an dem Jesus auf einem jungen Esel nach Jerusalem einzog. Wie ein König wurde Jesus empfangen und gefeiert. Mit Palmzweigen zogen die Leute zur Stadt hinaus, um Jesus zu empfangen. Und sie riefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Die Menschen wussten gar nicht richtig, wen sie da feierten, was das für ein König ist. Sie hatten zwar große Erwartungen an Jesus, sie wussten aber nicht, dass er alle Erwartungen übertreffen würde. Er kam nach Jerusalem mit dem Wissen, dass das einer seiner letzten Gänge war. Er würde für die ihn zujubelnden Menschen in den Tod gehen. Ein Gang aus tiefer Liebe zu uns Menschen, aber ein schwerer Gang für ihn selbst. Denn es heißt in Jesaja 53, er nahm auf sich unsere Schmerzen. Auf diesen schweren Gang, den Tod vor Augen, wird Jesus durch ein so krasses Erlebnis vorbereitet, dass es in unserem Abschnitt heute heißt: Davon wird man überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, noch reden. Ja, was ist da passiert? Ich lese uns den Predigttext für heute aus Markus 14, die Verse 3 bis 9. Markus 14, die Verse 3 bis 9. Da heißt es: Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das? Dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Bis dahin der Text. Wenn Judas, der sich hier nach der Fassung des Johannesevangeliums besonders laut hervortat, mit seiner Schätzung für den Wert des Öls richtig lag, hat die Frau einfach mal den Jahresverdienst eines damaligen Tagelöhners da über Jesus ausgeschüttet, wenn das keine krasse Story ist. Krass ist die Geschichte aber auch deshalb, weil die Frau hier etwas tut, was sie selbst gar nicht versteht. Was sie da tut, ist nämlich eine prophetische Handlung. Sie salbt hier Jesus für sein Begräbnis, von dem sie so nicht wusste, dass es unmittelbar bevorstand. Und ahnte sie, welche Tragweite für die ganze Welt, für dich und für mich, dieser Tod Jesu hatte und heute noch hat? Bestimmt tat sie es in erster Linie aus Liebe zu Jesus. Vielleicht hatte sie ihn auch längst als Messias verehrt. Wir wissen es nicht, wie weit hier ihre Erkenntnis ging. Aber diese Handlung, ist diese Frau nun verrückt, leichtsinnig, naiv, weltfremd? Sollte sie nicht besser eingewiesen werden, um sie vor sich selbst zu schützen? Auf jeden Fall ist ihr Handeln doch mächtig übertrieben, oder? Im ersten Moment kann man dies für übertrieben und die Frau für völlig übergeschnappt halten. Wenn es aber darum geht, Jesus die Ehre zu geben, denke ich, kann man nicht übertreiben. Darum frage ich eher, ist das, was die Frau da tut, vielleicht doch eher nachahmenswert? Ja, die Bibel ermutigt uns, verrückt zu sein, abgerückt von der Abhängigkeit von den Ansichten und Normen der Gesellschaft. Christsein heißt, nicht so denken zu müssen, wie es mir die Masse vorschreibt, sondern Christsein richtet sich mit allem Denken auf Jesus aus. Es ist nicht populär, an einen Gott zu glauben, der seinen Sohn opfert, damit der Mensch gerettet werden kann. Es ist naiv zu glauben, dass Jesus nach dem Tod wahrhaftig aufersteht und von vielen Menschen nachher gesehen wird. So denken viele zumindest. Religiös sein ist akzeptiert. Aber die Bibel wörtlich nehmen, findet manch einer völlig übertrieben. In meiner damaligen Zivildienststelle waren wir oft zu dritt zusammen. Zwei von uns waren Christen, der eine sprach davon auch ganz offen, der andere war da etwas ruhiger. Ja, und der Letztere, das war ich. Der Dritte wollte vom Glauben nichts wissen. Trotzdem diskutierten wir mit ihm hin und wieder auch über den Glauben. Und der machte unmissverständlich klar, dass unser Glaube naiv sei. Darauf erwiderte Markus, einer meiner Vorbilder im Zeugnis für Jesus, kein Problem, wenn es um Jesus geht, bin ich gern naiv. Es bedeutet einfach, Kind bei ihm zu sein. Ich lade uns heute ein, diese Frau mit ihrer scheinbar übertriebenen, verrückten Haltung zu begreifen. Eine Frau, die bei Jesus kindlich, ja vielleicht naiv sein durfte. Wer war die Frau eigentlich? Diese scheinbar naive Frau war, so erzählt es das Johannesevangelium, Maria, die jüngere Schwester von Martha und Lazarus. Wir kennen sie bereits aus einer anderen Begegnung mit Jesus. Sie und ihre Geschwister Lazarus und Martha hatten, wie wohl häufiger, Jesus bei sich in Bethanien zu Besuch. Als Jesus sie damals besuchte, verhielt sich Maria auch schon so verrückt. Zumindest aus der Sicht ihrer großen Schwester. Denn während sie, Martha nämlich, den Gast Jesus bewirtete und sich damit viel Arbeit machte, machte Maria keinen Finger krumm, setzte sich einfach nur zu den Füßen von Jesus. Jesus sagte damals, dass Maria alles richtig gemacht hatte. Es geht bei Jesus in allererster Linie darum, bei ihm zu sein. Das ist das Entscheidendste. Die Gastbewirtung war gut und richtig, aber in der Nähe Jesu geht es zuerst darum, dass ich ihn an mir dienen lasse. Jesus hat Maria und Martha nicht besucht als jemand, der bedient werden wollte, sondern als der, der selbst dienen wollte. Vielleicht ist es daher gut, wenn wir selbst zunächst wie Maria werden, die die Nähe Jesu suchte, aber dann aus dieser Nähe heraus zu Martha werden, die Selbstdienende wird. Nun wissen wir, wer diese Frau war, die Nadenöl im Wert eines ganzen Jahreseinkommens über Jesus ergoss. Der Beginn der Geschichte scheint erstmal ganz normal. Wie alle Juden damals, dem Gedenken an den Auszug aus Ägypten, kommen sie hier zum Passafest zusammen, um mit Lamm, Wein, bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot eine festliche Mahlzeit zu sich zu nehmen. Nach dem Johannesevangelium waren auch Jünger Jesu dabei. Judas wird besonders erwähnt. Außerdem waren auch Maria, Martha und Lazarus, den Jesus mal von den Toten auferweckt hatte, dabei. Sie alle waren im Haus eines Mannes mit Namen Simon, ein Mann, den Jesus wahrscheinlich von seinem Aussatz befreit hatte. Da lagen sie üblicherweise zu Tische, auf flachen Sofas oder Kissen. Hier kommen also Menschen zusammen, die bereits viel mit Jesus erlebt hatten. Lazarus hatte er das Leben gerettet. Simon wurde von seinem Aussatz befreit und er durfte so wieder zurück aus der Isolation und wieder Gemeinschaft mit anderen haben. Was Isolation bedeutet, müssen viele Menschen in diesen Tagen und Wochen schmerzlich erleben. Jesus hatte Wunder an ihnen getan, die hier zusammenkommen. Und sie tun alle zunächst einmal genau das Richtige. Sie laden Jesus ein in ihre Hausgemeinschaft und bereiten Jesus dieses Mal zu, ihm zur Ehre. Auch unsere Zeit der Isolation wird bald wieder vorbei sein und wir werden eines Tages wieder als Gemeinde zusammenkommen dürfen, als solche, die erlebt haben, wie Jesus sie durch die Corona-Zeit geführt hat. Auch wir kommen dann wieder als Gemeinde in die Gegenwart Jesu, der uns dienen will und den wir in Liedern und Gebet anbeten werden. Wir werden ihm vermutlich danken für alles, was er für uns getan hat, wie er uns geführt hat. Ja, wir werden ihn ehren. Das wird keiner für übertrieben halten. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, da geht dann der Kollektenbeutel rum und jemand legt einen Check im Wert seines Jahreseinkommens hinein. Und die Gemeinde weiß genau, das kann er sich eigentlich nicht leisten. Und wenn doch, es gibt so viel Armut und Elend auf der Welt, wo das Geld wirklich dringend benötigt würde. Wie kann er nur all sein Vermögen in eine Gemeinde stecken, die sicherlich auf Spenden angewiesen ist, aber nicht wirklich am Hungerhaken hängt? Sowas Ähnliches macht auch Maria in unserer Geschichte. Erstmal muss man wissen, dass Frauen bei dieser Mahlzeit üblicherweise nicht mal mit dabei waren. Wenn Frauen dabei waren, dann, weil sie die Gäste bewirteten. Maria aber wagt es, so kennen wir sie ja auch schon bereits, die Arbeit Martha machen zu lassen und geht zu den Männern rein. Das ist schon mal ungewöhnlich genug. Aber wenn es um Jesus geht, ist sie einfach nicht zu bremsen. Aber was sie dann tut, schlägt dem fast den Boden aus. Sie bringt etwas mit, eine Art Marmorflasche mit einem langen Hals. Da war weder Wasser noch irgendein gepanschtes Öl drin. Es war reinstes Nadenöl. Ich kann mir vorstellen, wie es auf einmal ganz still im Raum wird. Was soll das? Was macht Maria hier? Und warum bringt sie diese Flasche mit dem kostbaren Nadenöl mit? Was hat die hier vor? Sie geht auf Jesus zu, zerbricht den Flaschenhals und gießt das Öl über den Kopf von Jesus. Nein, höre ich die Männer da am Tisch rufen. Judas, der es selbst mit dem Geld und mit dem Finanzamt nicht so genau nahm, empörte sich besonders laut. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Da waren sich alle einig. Sie waren empört. Judas und die anderen sagten, statt das ganze kostbare Öl auf Jesus zu schütten, hätte man es besser verkauft. Das Geld sollte man lieber den Armen geben. Da wird es gebraucht. Ein einzelner Hartz-IV-Empfänger könnte da fast ein ganzes Jahr von leben. Recht haben die Männer doch, oder? Maßlos übertrieben, oder? Der Frau ist wohl nicht bewusst, was sie da tut, oder? Oh doch. Ihr war das, was sie da getan hat, allzu bewusst. Wahrscheinlich war ihr die Tragweite der Bedeutung ihres Handelns, so wie Jesus es in den nächsten Versen erklärt, noch nicht klar. Aber sie tat es nicht, weil sie nicht alle Tassen im Schrank hat, sondern als Zeichen der tiefen Wertschätzung, des größten Respektes und der Liebe zu Jesus. Hätte ich das auch gemacht? Hätte ich Jesus so meine Wertschätzung gezeigt, indem mir nichts zu schade gewesen wäre, es ihm zu geben? Auch wenn es bedeutet hätte, auf anderes, vielleicht sogar auf viel, auf wirklich Wichtiges zu verzichten? Bin ich nicht eher manchmal wie die anderen hier in der Geschichte? Zwar Jesus grundsätzlich von dem Meinen abgeben, aber vorher mal lieber überschlagen, ob ich es mir leisten kann, so viel abzugeben. Wie viel ist es mir Jesus eigentlich wert, ihm zu geben? Ist es nicht mein ganzes Leben, das ich von ihm bekommen habe und das ich ganz ohne Abstriche ihm zur Verfügung stellen sollte? Und da geht es nicht nur um Geld, es geht um alles in meinem Leben. Das ist nicht übertrieben. Paulus schreibt in Römer 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Die Frage ist nicht, wie viel ich Jesus zur Verfügung stellen sollte, sondern ob ich ihm mein ganzes Sein mit allem, was ich bin und habe, zur Verfügung stelle oder es eben ganz sein lasse. Das ist radikal und klingt ziemlich verrückt und übertrieben. Ganz oder gar nicht. Christsein ist aber eben keine halbe Sache nach der Devise, heute gehe ich mal wieder in den Gottesdienst oder von mir aus auch jeden Sonntag oder ich spende wenigstens mal was für einen wohltätigen Zweck. Das Leben als Christ ist ein Leben der Anbetung. Ich nehme Jesus mit in den Alltag. Meine Mitmenschen sollen, wenn sie mich sehen, Jesus sehen, wie er an mir handelt, wie er mein Sein, mein Denken und Reden bestimmt. Mein Leben als Christ soll ein Gottesdienst sein, in dem ich Jesus Christus selbst aufsuche, ihn täglich durch sein Wort, die Bibel, zu mir reden lasse. Ich tanke bei ihm auf und erfüllt mich mit allem, was ich für den Alltag brauche. Ich erlebe im Lobpreis seine Nähe. Okay, kann ja jeder seinen Glauben leben, aber gleich so radikal und kompromisslos? Ist das nicht ein bisschen verrückt? Passt das noch in die heutige Zeit des Pluralismus? Warum sollte man Jesus, den man ohne Zweifel ja bewundern kann, gleich sein ganzes Leben zur Verfügung stellen? Jesus gibt den empörten Gästen des Hauses die Antwort, warum er es wert ist. Und ich übertrage seine Antwort direkt mal auf unsere heutige Zeit. Vielleicht würde Jesus heute sagen, wisst ihr, es ist ja völlig richtig, an die Armen zu denken. Ich würde sogar sagen, dass ihr euch mal darüber Gedanken machen müsstet, ob ihr euch wirklich noch Kirche nennen solltet, wenn ihr euch nicht auch um die kümmert, denen es schlecht geht. Also bis dahin alles gut. Aber eure Gemeinde ist der Ort, an dem ihr zunächst mal mir begegnet. Nur wer sich ganz in meine Gegenwart begibt, wird erkennen, dass ich es bin, der dafür gesorgt hat, dass du überhaupt eine direkte Beziehung mit mir haben kannst. Diese Maria hat mich für mein Begräbnis gesalbt, für den Tod, den ich an deiner Stelle für dich gestorben bin. Ohne mich hättest du hier auf der Erde vielleicht möglicherweise ein gutes Leben, kann sein. Aber du hättest kein Anrecht darauf, nach deinem Tod in Ewigkeit bei Gott zu sein. Also was die Frau da mit dem Nadenöl da gemacht hat, ist ja schon verrückt. Aber jetzt wird es wirklich grenzwertig naiv. Du glaubst an einen Gott, der seinen Sohn opfert, der aber nicht in der Lage ist, die Corona-Pandemie zu verhindern? Auf Gott würde ich mich nicht verlassen. Allenfalls hilf dir selbst, vertrau auf deine verbliebene Kraft, dann hilft dir Gott. So hat es mir übrigens in dieser Woche eine Frau tatsächlich gesagt. Oder möchte ich so kindlich naiv sein wie Maria? Nicht naiv in dem Sinne, dass ich nicht weiß, was ich da tue, sondern kindlich vertrauensvoll. Und zwar ganz bewusst. Und zwar in dem Bewusstsein, dass ich zu dem Jesus gehöre, der mein ganzes Leben in der Hand hat, mich in schweren Zeiten nicht allein lässt und der mir in der Pandemie-Erfahrung zeigt, dass ich das Leben niemals in der Hand habe und alles kontrollieren kann, sondern dass er mich durch diese schwierigen Zeiten zu seinem guten Ziel führt. Wenn dir heute wieder neu bewusst geworden ist, wen du da eigentlich in Jesus Christus hast, dann ist es nicht übertrieben und soll dir nicht peinlich sein, dein ganzes Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Maria war es auch nicht peinlich Und Jesus muss den Meckerern sagen, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus sagt dir zu, auch wenn es gerade schwer für dich ist, du vielleicht Angst hast, wie es wirtschaftlich mit dir weitergeht, wie du mit der Einsamkeit klarkommst, weil dich gerade keiner besuchen darf. Du tust gut daran, an mir trotz allem festzuhalten. Psalm 23 drückt Glaube in schwierigen Zeiten so aus. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Lässt meinen Becher überfließen, lässt mich erkennen, dass ich in dir alle Fülle habe. In dieser Woche las ich noch einen anderen Psalm, der mir Mut gemacht hat, dass mir mein Glaube und mein Leben als Christ nicht peinlich sein muss. Auch nicht, wenn mich manche gerade in Zeiten von Corona davon überzeugen wollen, dass der Glaube an Gott nichts bringt und man auf sich selbst vertrauen müsse. Da macht mir der Vers aus Psalm 73, Vers 25 Mut. Da steht, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und ich ergänze, auch nichts nach dem, was andere über meinen Glauben denken. Denn ich habe ja dich, Jesus. Und da darf ich dir Ehre geben mit allem, was ich bin und habe. Wenn es um Jesus, meinen Lebensretter, geht, ist nichts übertrieben, was ich für ihn tue. Zum Abschluss möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, ich weiß, wen ich in dir habe. Deshalb frage ich nichts nach dem, was anderen hier auf der Erde wichtig ist und wie andere denken. Bei dir bin ich richtig. Das sagst du mir in der Geschichte von Maria, der es nicht zu schade war, dir alles zu geben. Herr, stärke meinen, unseren Glauben und begleite und führe uns in die vor uns liegende Karwoche. In dieser Woche denken wir besonders an deinen Leidensweg, den du zu unserer Rettung angetreten bist. Wir danken und loben dich dafür. Sei bitte bei allen, die jetzt krank oder einsam sind, die wegen der weltweiten Krise aus verschiedenen Gründen besorgt sind. Lass sie dich als starken Gott erleben. Schenke den Verantwortlichen in der Politik Weisheit, die richtigen Entscheidungen in der Krise zu treffen. Bewahre vor Unruhe in der Bevölkerung. Schenke Besonnenheit. Wir loben deinen heiligen Namen. Amen. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er sei mit dir in der kommenden Woche und in deinem ganzen Leben. In diesem Sinne, eine gute, behütete Woche.